Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, dann heiraten Sie und bekommen 5 Söhne und ein Sohn ist dann auch mein Großvater. Und ja, ich bedanke mich für Ihr Zuhören und ja, Dankeschön.
So, guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in diesem Forum. Bei mir ist Barbara Kenneweg, die jetzt zur Leipziger Buchmesse ihr Romandebüt veröffentlicht, beim Ullstein Verlag soeben erschienen, dieses Buch. Der Titel Haus für eine Person, ein Roman über eine Frau, die mit den Bindungen und Verbindungen ihres bisherigen Lebens konsequent bricht, etwas völlig Neues anfängt. Bevor wir ein bisschen noch über dieses Buch sprechen und Barbara Kenneweg daraus etwas lesen wird, möchte ich Ihnen die Autorin vorstellen. Sie kommt aus Berlin. Ich sagte es schon, es ist ihr Romandebüt, aber sie hat schon sehr viel veröffentlicht, arbeitet als Autorin für den Hörfunk, außerdem fürs Theater, hat auch ein Libretto geschrieben fürs Musiktheater, mehrere Features bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ein Thema, das ihre Feature-Produktion immer durchzieht, ist das Thema China und der Ferne Osten, habe ich gesehen. Und mir ist aufgefallen, ein besonderes Projekt, bei dem sie poetische Texte in den öffentlichen Raum bringt, also mit einer Leuchtinstallation kurze poetische Texte in jenen Raum bringt, der ansonsten von Werbung eingenommen ist. Ihr Roman Haus für eine Person, ich sagte schon, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, sie wird so um die 30 sein. Sie hat eine ordentliche Erbschaft gemacht und beschließt mit dieser Erbschaft im Rücken ihr ganzes bisheriges Leben zu verlassen. Dieses Leben bestand daraus, dass sie als Fotografin gearbeitet hat. Sie hat in Berlin gelebt und dort mittendrin, also in dem typischen Großstadt-Rhythmus, und sie hatte einen Freund, Olaf, den sie verlassen hat. Außerdem ist ihre Mutter gestorben, das heißt, es gibt auch keine wirklichen familiären Bindungen. Und aus all diesen Dingen formiert sich nun so etwas wie ein Ungenügen, ein Unbehagen an dem Leben, das sie bislang geführt hat. Sie geht in eine Gegend so, na, ich würde sagen, das erinnert so ein bisschen an die halb untergegangene DDR. Sie übernimmt ein sehr winziges Haus, findet dort die Bibliothek zum Beispiel ihres Vorgängers. Dort liegt oben auf das Kapital von Karl Marx schon, also ein bisschen angewest. Sie beschließt, dieses Buch womöglich zu lesen, hat ansonsten aber kaum einen Plan. Sie macht also das Schlimmste, was eine 30-Jährige heutzutage eigentlich machen kann. Sie hat keinen Plan und stürzt sich so in ein neues Leben. Und der Roman von Barbara Kenneweg begleitet dieses Leben literarisch sehr raffiniert gemacht. Es gibt immer wieder lange Monologe, in denen wir ihr beim Nachdenken zuhören können. Es gibt dann Begegnungen dort mit den Nachbarn, die in diesem Randgebiet wohnen und die dann auch mehr und mehr ihr Leben bestimmen. Ja, Haus für eine Person. Im Laufe des Buches merkt man dann, dass dieser Titel noch eine ganz andere Dimension hat, die etwas mit der Situation wiederum der Ich-Erzählerin zu tun hat. Und damit würde ich Barbara Kenneweg bitten, jetzt mal loszulesen. Bitte schön.
Ich lese ein Stück, das hört man nicht. klingt, glaube ich, besser. Ja. Ich lese ein Stück aus dem ersten Teil. Seit ein paar Tagen verfolgt mich der Gedanke, dass ich anfangen müsste, mich zu fragen, ob ich schwanger sein könnte. Ich glaube, ich habe seit einer Minute aufgehört zu atmen. Ich reiße die Arme hoch und male Kreise in die Luft. Dem Klumpen, der meine Lunge sein sollte, wieder Flügel verleihen. Gymnastik gegen Werbepost, gegen verrückte Käfer, gegen Babys und gegen den Tod. Ein uralter Mann mit uraltem Dackel biegt um die Ecke. Schwer zu sagen, wer von beiden langsamer ist. Der Greis blickt zu mir hin und lächelt. Sicher denkt er, ich sei sportlich. Ich lächle nicht zurück, denn ich weiß nicht, was dabei herauskäme, wenn ich den Mund auch nur einen winzigen Spalt öffnete, male weiter Kreise ins Nichts, als wäre das eine Fitnessübung, und wedle dabei lustig die Werbepost durch die Luft. Ich hoffe, der alte Mann kann nicht mehr so gut sehen. Endlich sind Greis und Dackel verschwunden. Ich pfeffere die verknickten Briefe in die Tonne. Noch immer komme ich mir beobachtet vor. Ich möchte zurück auf meine Terrasse. Wie bewege ich mich natürlich? Schnellen Schrittes, als hätte ich etwas zu erledigen? Zerstreut, als gingen mir wichtige Dinge durch den Kopf. Eilig, als würde wer auf mich warten. Ich lege eine Art Schlendergang ein. Falls mir ein Rentner durch seine Gardinen hindurch zuschaut, wird er meinen, dass ich das Leben genieße, während andere Leute im Büro sitzen oder in der Fabrik Schicht schieben. Er wird denken, dass ich es gut habe. Ich schaue mir zu. Mein Plastikstuhl nimmt mich in Empfang. Ich habe es gut. Plötzlich wird mir bewusst, dass ich gerade meine Gasrechnung weggeschmissen habe. Dann müssen Sie mich eben mahnen. Bitte setzen. Noch eine Tasse Kaffee? Eine Kohlmeise zwitschert auf dem Baum. Sogleich wird mir leichter ums Herz. Ich verspüre Lust, ebenso zu zwitschern wie die Meise. Probehalber spüre ich in meine Kehle hinein, aber es ist hoffnungslos. Ich kann nicht einmal ein normales Lied singen. Ein bisschen traurig gleitet mein Blick zu Boden. Da liegen fleckige, teilweise geborstene Betonsteine mit brüchigen Fugen dazwischen. Bislang habe ich sie schlicht als hässlich betrachtet. Jetzt entdecke ich in den Ritzen winziges Unkraut mit orangefarbenen Blüten. Goldgrünes Moos zieht sich von den Fugen über die grauen Quader wie ein leuchtender Flor. Darüber schweben an haarfeinen Stängeln wie fliegende Untertassen rote Blütenköpfchen. Sie nicken leicht unter dem Schritt einer Ameise, beugen sich den Füßen eines bläulich schillernden Käfers, um danach wieder hochzuschnellen. Ich betrachte das Moos, als wäre ich selbst ein Insekt, stelle mir vor, darin spazieren zu gehen, wie eine Maya für Fortgeschrittene. Das Moos ist weiches, goldenes Dickicht, ein Spinnfaden, der sich über meinen Weg spannt, gleißt im Licht wie eine Girlande aus Silber. Mir zu Füßen glänzt die getrocknete Schleimspur einer Schnecke, ein silberner Teppich. Für einen Augenblick bin ich mir sicher, dass die Welt vollkommen ist. Man kann sich nur verneigen. Der Plastikstuhl knarrt und ruft mich zurück in meinen viel zu großen Körper. Sich zu verneigen ist völlig aus der Mode gekommen. Man sollte sich nicht erwischen lassen dabei. Mein Arzt würde das Ganze als Stimmungsschwankung bezeichnen. Er wollte mich bei meinem letzten Besuch auf ein, wie er es nannte, gesundes Mittelmaß bringen. Das war kurz nach dem Tod meiner Mutter. 5-mal täglich vor einer Wand aus Verzweiflung zu stehen, das sei pathologisch, meinte er. Mein Einwand, dass es mir zwischendurch sehr gut gehe, wischte er ungeduldig beiseite und zückte den Rezeptblock. Ich versuchte ihm zu erklären, dass meines Erachtens eine gewisse Verzweiflung bei Menschen durchaus normal sei, dass der Mensch die natürliche Fähigkeit und Neigung besäße, unter dem Gegebenen zu leiden, weil er sich als vernunftbegabtes Wesen auch ein ganz anderes Leben vorstellen könnte, die sowohl für ihn als Individuum als auch für die Menschheit insgesamt und womöglich sogar für die übrigen Kreaturen ein höheres Maß an Glück, zumindest jedoch ein geringeres Maß an Schmerz bereithielten. Ich dächte wohl an ein Leben wie in diesen Broschüren der Zeugen Jehovas, unterbrach er mich und setzte ein sarkastisches Lächeln auf. Wo alle einander lieb hätten, die Katzen keine Mäuse fräßen und die Löwen bei den Lämmern lägen. Ja, erwiderte ich, gut möglich, dass das eine exakte Bebilderung meiner Wunschvorstellung sei. Vielleicht solle ich mir jene Hefte mal genauer ansehen. Ich glaube, an dem Punkt fing der Mann an, mich für einen schweren Fall zu halten. Rasch schrieb er ein paar Medikamente gegen Lebensunlust auf und verabschiedete mich. Hätte es schon früher solche Ärzte gegeben, wären weder Bauernaufstände noch Revolutionen zustande gekommen. Als ich die Praxis verließ, fühlte ich mich so lausig, dass ich mit dem Rezept am liebsten gleich in die Apotheke gegenüber gerannt wäre. Aber die Ampel war rot und dann kam meine Tram. So stieg ich ein und beschloss, das Ganze sacken zu lassen. Statt das Rezept einzulösen, habe ich meinem Freund den Laufpass gegeben, meinen Computer verschenkt und bin umgezogen. Das war ziemlich viel auf einmal. Es gibt Tage, da denke ich, meine Handlungsweise der letzten Monate ist eine milde Form von Wahnsinn, was übrigens meine Freunde oder möchte gern Freunde ebenfalls denken. Wenn dem so ist, dann war das Verrückteste sicherlich, Olaf zu verlassen. Wie kann man Glück, selbst wenn es nur punktuell ist, freiwillig aufgeben? Olaf hat meine Entscheidung bedauert, sich einen Reiseführer gekauft, ein paar gute Wanderschuhe und ist ins Flugzeug gestiegen. Westasien war aus politischen Gründen nicht mehr bereisbar, also ist er gleich nach Delhi geflogen. Zurzeit wird er sich irgendwo im Himalaya befinden. Er wollte über Nepal und Bhutan nach Tibet, per Bus und zu Fuß. Ich stelle ihn mir zwischen den vom ewigen Schnee bedeckten Gipfeln vor, die er unbedingt sehen. Tausender verfehlt selten seine Wirkung. Er hat schon unzählige in Tränen ausbrechen lassen. Schon der Gedanke daran lässt ihn feucht werden. Oder ist es der Gedanke an Olaf? Im Himalaya sah ich Kinder der tiefsten Schlucht der Welt in den Himmel fliegen. Sie befanden sich auf einem in den hineinragenden Plateau, auf dem Lichtgrün der Buchweizen spross. Unten rauschte der weiß schäumende Kaligandeki. Zu beiden Seiten erhoben sich dunkle mit blitzenden Kronen aus Schnee. Wie eine Zunge erstreckte sich das kleine Feld in den Rachen des atemberaubenden Schlundes. Über allem ergoss sich Himmel. Anlässlich eines Feiertags hatte die Dorfgemeinschaft im Weizenfeld eine Schaukel aufgebaut. Sie war 5 oder 6 Meter hoch und bestand aus biegsamen Bambusstangen, die mit Bass zusammengehalten wurden. Mit wackeligem Schwung stoben die Kinder erst Richtung Schlucht und dann in den Himmel, als wollten sie wiederkehren. Mir kam das Ganze so gefährlich vor, dass ich kaum hinsehen konnte. Im selben Moment empfand ich es als das perfekteste Abbild von Glück, das ich meinen Augen je dargeboten habe. Ist Verzückung Auflösung? Ich würde gern aufwendig auf den Tod zu kommen, seit ein paar Monaten geht es schon so. Seit dem Tod meiner Mutter, weil ich die letzte Überlebende meiner Familie bin, oder hat es mit Olaf zu tun? Je schwieriger es mit uns wurde, desto intensiver erlebte ich unser körperliches Zusammensein. Olaf zu schlafen wurde zu einem Kurztrip in eine andere Dimension. Es war wie eine starke Droge, der Tod eben. Als höbe sich der Vorhang von der Welt, ein wenig nur. Doch schon durch den Wald leuchtet es derart hell, dass man nicht hinsehen kann. Hatte ich Angst? Habe ich deshalb Reis ausgenommen? Als Menschen des Neuen schlucken wir lieber Beruhigungsmittel als psychedelische Drogen. Wir wollen nicht unser Bewusstsein ändern, sondern uns in den Griff bekommen. Statt Sexorgien zu feiern, machen wir ihn, um zu lernen, wie man sich abgrenzt. Oder Selbstfindungskurse, wie meine Mutter. Was soll das eigentlich sein, das Selbst? Im schlimmsten Fall stellen wir fest, dass er für sich genommen ein ziemlich armseliger Kerker ist. In einiger Entfernung fällt eine Tür mit lautem Krachen ins Schloss. Ist die Tür? Der Wind in ihrem Schuppen? Frau Pauls Grundstück ist eines von meinen Gartengrenzen. Sollte ich nach dem Rechten schauen? Ich habe die alte Dame seit Tagen nicht gesehen. Frau Paul ist ein bemerkenswerter Mensch. Sie ist 98, kleine runde Person mit feinem Gesicht und neugierigen Augen, für ihre Jahre erstaunt. Aber nicht das beeindruckt mich so. Ich glaube, sie ist von allen Menschen, die ich getroffen habe, der Erste, der mir den Eindruck machte, einen Zustand relativen Recht zu haben. Vermutlich ist sie ein wenig verkalkt und ich nehme an, nie durch überbordende Intelligenz hervorgetan. Aber Intelligenz ist ohnehin eine Enttäuschung, die allgemein überschätzt wird. Frau Paul strahlt Wärme aus, wie ein Winter. Sie erzählt mir jedes Mal, wenn wir uns treffen, wie sie 5 Systemen großgezogen hat, die allesamt untergegangen sind. Ich bekomme Herzrasen, wenn ich mir nur vorstelle, ich könnte ein Kind in mir haben. Dabei leiden, zumindest nennt man es so, habe einen Beruf und sogar ein Haus. Frau Pauls Geschichte ist meine nicht nur kurz, sondern auch äußerst farblos. Sie bekam ihr erstes Kind anno 31, da war sie 9, letzte anno 52. Und immer waren die Namen, die ihr gefielen. In der Weimarer Republik hätte sie den Erstgeborenen gern Wilhelm genannt, Onkel und Großvater. Aber das war nun einmal der Name vom ollen Kaiser und kam für eine Familie nicht in Betracht. Daher wurde das Kind ein Joshua, Jahwe ist Rettung. Das klang modern und ein bisschen exotisch. Einige Jahre später unter den Namen wäre Wilhelm akzeptabel gewesen. Joshua hingegen war gar nicht mehr. Weil die Familie nicht jüdisch war, gab Frau Paul dem Drängen ihrer Schwiegereltern, um aus Joshua ganz offiziell einen Joschi zu machen. Joschi, Josef herleiten. Als sie den zweiten Sohn in sich trug, war für sie ein alter Hut. Sie liebäugelte mit Ivan. Der Name wurde ihr schlicht verboten. Noch immer waren die Nazis an der Macht. Man war mit Russland im Krieg. Stalingrad brannte frisch. Man einigte sich auf Volker. 49, als Ivan gewesen wäre, fand Frau Paul russische Namen nur noch zum Weglaufen. Zu viel Berlin marschiert und mehr als einer war ihr zu nahe getreten. Diese Geschichte hat sie in Sätzen erzählt. 5 Russen, zum Glück hätten sie ihr Schnaps gegeben. Jedem Mann, das war ihre Rettung. Sie vertrage nicht viel Alkohol und sei so besoffen gewesen, dass sie sich an nichts erinnern könne. Ich wollte lieber nicht nachhaken. Ausgiebiger erzählte sie, wie sie und ihr Mann nun für Swing- und Jazzmusik schwärmten und für den Namen Glenn. Sie hätte ihren dritten Sohn gern nach dem großen amerikanischen, aber obwohl dieser als überzeugter Hitlergegner freiwillig in den Krieg gezogen war, blieb er doch ein Amerikaner und Verfasser dekadenter Musik. So stieß die Namen der jungen Demokratischen Republik wiederum auf Unwillen. Frau Paul fühlte sich müde und nannte den Jungen Wilfried. Ein paar Jahre dachte sie jedoch durch, ihr kleines Mädchen Scarlett zu taufen. Scarlett sei zwar Englisch, in Rot, entgegnete sie allen, die mäkeln wollten. Und das spiegele ja wohl eine eidische Haltung wider. Das Kind war eigentlich eine Enkelin, Joschis, deren minderjährige Mutter sich aus dem Staub gemacht hatte. Frau Paul, knapp 14, hatte selbst noch ein Kind, nahm jedoch, ohne mit der Wimper zu zuckern, die Enkelin und schob bald 2 Babys im Kinderwagen durch das Viertel. Scarlett und ihre sehnlich herbeigewünschte Tochter. Auch Desiree setzte sie durch. Scarlett nannte Desiree Tanti. Wie würde ich ein Baby nennen? Dolores? Soledad? Eigentlich gibt es kaum Anlass zur Sorge. Die Frauenärztin hat vor Jahren festgestellt, dass ich nicht schwanger werden kann. Beziehungsweise, dass es wahrscheinlich ist. Wenn ich ein Kind wolle, meinte sie, müsste ich einen chirurgischen Eingriff vornehmen. Natürlich solle ich trotzdem verhüten, sicherheitshalber. Das habe ich auch getan, außer einmal im Wahn der letzten Tage meiner Beziehung mit Olaf. Soll ich nicht schwanger sein, kann es nur von diesem einen Mal herrühren. Oh, fügt mein Kopf leicht zerknirscht hinzu, von dem Unfall mit dem Makler in der beides undenkbar.
Ja, Barbara Kennewick, dieser Auszug aus dem Roman Haus. Ich möchte noch sagen, Barbara Kennewick wird heute Abend ihren Roman ausführlicher vorstellen, und zwar im Rahmen der Veranstaltungsreihe Leipzig in der Mädler-Villa. Das ist in Leipzig-Leutsch. Wer nicht aus Leipzig ist, das ist so ein Stück weg, ein schöner grüner Ort mit schönen Villen, und dort werden wir dann auch noch Gelegenheit haben, etwas länger über dieses Buch zu reden. Barbara Kennewick, eine Frage zu Ihrer Person. Es ist ja merkwürdig, was Sie auch jetzt eben gelesen haben. Sie erscheint ja gar nicht, Ihre Heldin, als eine so durch und durch unglückliche Person. Die Trennung von Ihrem Freund ist merkwürdig, weil sie sagt ja selber, es war eigentlich ein ziemlich glücklicher Zug, sie da rausgegangen ist. Und trotzdem gibt es bei ihr, und ich glaube, das ist auch etwas Typisches für diese Generation, um die 30-Jährigen, die ja eigentlich am Anfang ihres Starts oder Berufsleben ins Familienleben stehen, dass es dort so eine merkwürdige Sehnsucht, bestehenden Verhältnissen auszusteigen, sich zu befreien. Das findet man auch übrigens in der Literatur, in ihren Romanen, dass es eben so etwas gibt, so eine schwer zu formulierende Sehnsucht, mit dem Titel von Peter Handke, ein wunschloses Unglück, so als Zustand. Was denken Sie, typisches für die Generation, und woher kommt das? Warum bohrt das so in die Menschen?
Das ist eine interessante Frage. Natürlich in diesem Roman auch Versuche zu definieren, zu nähern. Antworten habe ich nicht wirklich. Ich glaube, dahinter ein subtiles Unwohlsein, damit alles zu haben und doch hat man das Gefühl, etwas fehlt. Und ich glaube, einfach ein Mensch, die sich damit nicht zufrieden gibt, die dann nicht weiter ihrem Trott macht, versucht, sich irgendwie so durchs Leben zu mauscheln, sondern die irgendwann eine Dreh führt und einen Schlussstrich zieht und sagt, so, jetzt versuche ich noch ganz von vorn zu gucken, wie ich mein Leben leben möchte und wohin das alles führt.
Und ich glaube, was auch wichtig ist, und das tauchte hier in ihrer ersten Passage ja auf, er befreit sich zum Beispiel vom Computer. Das heißt, sie kappt auch ihre Medien, die sie umgeben und die natürlich diese Generation ganz massiv umgeben. Im Verlauf des Romans treten ja sozusagen an die Stelle von Bildschirmen und auch die geht sie ja auch ziemlich sparsam um, treten dann eben ganz andere Wahrnehmungen, nicht? Dass sie sich auch über zwei Blumen freut, ihren beiden älteren, alten Nachbarn lauscht, die Lebensgeschichten ablauscht. Auch das, glaube ich, ist so ein Punkt im Buch, ja?
Definitiv. Also für sie ist das ein sehr konkretes Erlebnis, dass die eine virtuelle Welt sind, die sie nicht als wirklich real empfindet. Auch die Kontakte entstehen. Zumindest erhofft sie sich von dem Kappa-Verbindung zu Medien und Computer, dass sie mehr Realität. Ich glaube, es gelingt ihr auf jeden Fall punktuell. Ob es ihr grundsätzlich gelingt, ist eine andere. Wobei auch die Frage wäre, was bedeutet das eigentlich? Gibt es mehr als punktuelle das wird dann vielleicht am Ende des Buches Ansatz beantwortet, aber...
Ja, natürlich, es soll ja auch ein bisschen spannend bleiben. Mögen Sie noch ein Stück lesen, oder ist es vielleicht eine kleine Passage noch?
Ja, ich kann einfach noch ein kleines Stück weiterlesen. Die Tür knallt wieder. Ich bleibe sitzen. Ich habe Paul vorige Woche auf so peinliche Weise gemieden habe. Wieso habe ich sie seitdem nicht? Warum läuft sie nicht wie zuvor in ihrem Garten herum und ruft über den Zaun? Ist zugestoßen? Liegt sie, während ich hier denke und zaudere, keine 30 Meter entlang in ihrem Haus und wartet auf Besuch? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schon von ihr. Ich kenne sie erst seit einem Monat. Ich kann mich nicht überwinden, bei ihr zu klingeln. Dabei kommen mir meine Hemmungen skurril vor. Ich glaube, ich bin ein Kind meiner Zeit. Die meisten Menschen meines Alters, die ich bisher getroffen habe, waren egoman. Nicht etwas für andere zu tun, es sei denn, es winkte sofortige Belohnung. Gänzlich habe ich nur Menschen jenseits der 70 erlebt. Mein Opa, der Vater meines Vaters aus armen Verhältnissen. Für ihn war es jahrzehntelang nicht selbstverständlich gewesen, Leben. Daher fügte er im Alter allen Speisen stets einen Stich Butter hinzu. Es machte ihn glücklich, wenn wir seine extra eierhaltigen Semmelknödel mit extra verlassener Butter darüber verspeisten. Ich glaube, dergleichen hat uns verdorben. Heute denken wir an nichts als an den eigenen Appetit und seine Befriedigung. Und dabei lang. Für die Freude an Butter muss man Entbehrung erfahren haben. Frau Paul behauptet, die heutigen Zeiten seien schwerer als die, in denen sie jung war. Erstaunlich, doch vielleicht hat sie recht. Wir müssen heute weder Bomben noch Tiefflieger noch Hungersnöten, dafür von klein auf zwischen 20 Sorten Chips wählen. Auch nicht leicht. Wenn Frau Paul über ihre Kinder spricht, seufzt sie. Sie ist traurig gekommen und gekränkt, weil sie immer zuerst ans Geld denken. Zeit sei gern, sagt sie gern. Dabei habe sie selbst immer zuletzt ans Geld gedacht und Zeit habe sie auch gehabt. Ihre Kinder sparten und jagten nach Schnäppchen und schnallten den Gürtel enger und sparten noch mehr auf keinen grünen Zweig. Andererseits machten sie sich nicht mal die Mühe, bei ihr vorbeizugehen, Äpfel im Garten zu ernten. Die reifen Früchte vergammelten Jahr für Jahr Kilo. Ihre Kinder kauften das Obst im Supermarkt, eingeschweißt aus Neuseeland. Schon bei unserem ersten Zusammentreffen meinte Frau Paul, ich solle mich im August Äpfeln bedienen. Sie zeigte mir gleich das Loch im Gartenzaun, durch das ich schlüpfen könne. Ich vermute, 99 von 100 Nachbarn hätten mich aufgefordert, das Loch zu reparieren. Die Tür knallt erneut, es muss der Wind sein. Wenn der Wind ist, ist Frau Paul anscheinend nicht da. Ist außer Haus und hat vergessen, die Schuhe zu machen. Wenn sie nicht da ist, braucht sie mich nicht, also muss ich nicht hingehen. Oft steht auch nicht die Gefahr, ihr zu begegnen. Ich könnte demnach einfach rübergehen und die Tür. Die Logik ist ein Labyrinth aus Sackgassen. Der offenbare Sack ist der, dass ich es nicht schaffe, aufzustehen. Ich bin wie gelähmt. Sollte ich die Pillen zurückgreifen? Vielleicht ist meine Generation so unsicher und an, weil sie von Kindesbeinen an immer wieder erfahren hat, nicht gebraucht zu werden. Ich bin in einer Wachsen, in der es bereits üblich war, Kinder zu unterhalten. Man kaufte uns etwas, wir kurz froh. Meine Jugend war schlimm, die Placebos griffen nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung, was anzufangen wäre mit dem Leben. Alles war schon da. Bekäme ich selbst ein Kind, würde es in eine Welt unbegrenzten Abenteuers hineinwachsen, die nach Laune Bösewicht oder Superman sein könnte, und zwar ohne sich vom Fleck zu rühren. Ob es möglich wäre, auf diese Weise glücklich zu werden, wenn man sich konsequent nicht mit Schirm wegbewegen würde. Dazu brauchte man allerdings andere Körper, ohne Hunger, ohne Rückenschmerzen und ohne Bewegungsdrang. Zivilisation darauf ausgerichtet ist, sich vom Körper loszusagen. Für mich waren die Leben die, in denen ich aufhörte, mich gegen meinen Körper zu wehren, ihn nutzte und Als Kind überkam ich ein Hochgefühl, wenn ich über weite Wiesen rannte, so schnell wie Fliegen. Als Jugendliche warf ich meinen Körper ins Meer und schwamm mit halb geschlossenen Augen in das auf der Oberfläche tanzende Licht. Wurde mit jedem Schwimmzug leichter, als trüge das Wasser nicht nur meinen Körper, sondern die Last meiner Wirrnisse und Zweifel. Mit Olaf ein bisschen wie dieses Schwimmen im Meer. Wieso muss ich heute ständig an Olaf denken? Meine ich, seine Hände auf meiner Haut zu spüren. Eine haptische Täuschung. Das Vermögen des Körpers ist unberechenbar. Ein Luftzug weht mir um die Schultern und lässt kribbeln. Sicherheitshalber klamme ich mich am Stuhl fest. Ich hatte immer das wäre nicht auf meiner Haut, sondern darunter, in mir drin, selbst wenn er nur meine Hand streichelte. Mir ist, als wäre etwas in mir drin.
Ja, vielen Dank, Barbara Kennedy. Also eines der großen Themen, klang jetzt hier nochmal an, die Frage wird sich dann durch den Roman ziehen, ob die das Kind behält oder nicht. Ich danke Barbara Kennedy für diese Auszüge. Der Roman Haus für eine Person ist erschienen beim Ulstark soeben. Es ist ihr Debütroman und ich sage es noch einmal, heute Abend gibt es in der Mädeldeutsch eine ausführliche Lesung mit Barbara Kenneweg. Mein Name ist Jörg Schicke, ich bin Redakteur bei MDR Kultur. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.